So, für die Gäste, mein Name ist Wayne, ich leite hier die Jesusgemeinde und ich bin heute dran mit Predigen. Und ich habe das Thema heute ausgewählt, weil wir jetzt in dieser Urlaubszeit nicht in eine bestimmte Reihe predigen, sondern wer dann drankommt oder so, predigt das, was er auf dem Herzen hat. Und heute habe ich das Thema ausgewählt, Weisheit, damit dein Leben nicht leer bleibt. Und ich möchte heute euch als Einleitung so eine der zwei Bilder aus meiner Familie oder von meiner Familie dann zeigen. Und wir werden jetzt mit Bild Nummer 1 dann beginnen. Wir sind in unserem Leben nämlich alle in eine bestimmte Phase, ja. So, das war 1982. So, Phase Kindheit, Phase Teenie-Jahre, Phase Studium hinter mir und Phase so zu zweit, so ein Eheleben führen hat gerade begonnen. Das nächste. Nächste Phase im Leben, das erste Kind. Ja, das ist Kyle. Ich denke, er war ungefähr ein Jahr alt. Und das bin ich natürlich im Alter von 18 oder so. Nee, stimmt nicht, ja. Aber junge aussehen, das nächste. Nächste Phase, dann plötzlich drei Kinder. Sarah, Kyle oder Kyle und Lauren mit dem kleinen Sarah. Noch eine Phase im Leben. Ja, dann ist die Familie komplett aus unserer Sicht und geht das Leben weiter. Das Leben mit Kindern zu Hause. Nächste. Die Phase ja Gemeindehaus Südafrika, wo in unsere ehemalige Gemeinde, so das Gemeindegrundstück und Gemeinde, so Gebäude. Und das war wieder eine Phase, wo ich viel, viel Stress hatte, aber auf der anderen Seite, wo ich ganz genau weiß, Gott hat so viel in meinem Herzen getan. Das nächste. Länderwechsel. Wieder eine Phase im Leben, so Ankunft. Und das ist interessant. Heute ist der 27. Juli. Zwar 27. Juli, genau vor 15 Jahren, sind wir in Dresden angekommen. Ja. So. Eine neue Lebensphase, das nächste. So, im Leben gibt's auch Sterben. Und mein Vater ist im Februar 2007 von Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Nicht alles im Leben ist schön. Es gibt auch andere Phasen, die auch dann sehr schmerzhaft sind. Das nächste. 25. Hochzeitstag. Noch 25 Jahre dann abgeschlossen in unseren Ehe. Ein Tag zur Freude. Das nächste. Ja, dann kommt einfach der Moment. Übrigens alles in einem Jahr. 2007, so mein Vater verstorben. 2007, 25. Hochzeitstag. 2007, so das erste Kind geht aus der Familie. Das erste Kind wird übergeben. So noch eine Phase im Leben. Und für jeden Vater ein ganz, ganz bewegender Moment, aber auch natürlich ein Moment ja mit viel Freude, wenn du dich freuen kannst über den Partner jetzt fürs Leben. Und wir freuen uns. Das war eine richtig schöne Feier an dem Tag. Aber ein Abschnitt im Leben, wieder eine neue Phase. Das nächste. Ja, dann kommt natürlich dann einige Jahre später so neue Phase. Großvater werden. Und das ist mein kleines Enkelkind oder Enkelin, ja, Lia Sophie. So, ich denke, zwei oder drei Tage, nachdem sie geboren wurde. Das nächste. Okay, ist ein bisschen aus der Reihe. Das nächste. Okay. Na, ich frage euch heute jetzt, welche Phasen machst du durch in deinem eigenen Leben? Weil Gott hat nämlich ja Phasen für uns. Ich habe einfach einige schöne dann ja rausgeholt aus meinem Leben mit Bilder. Aber wir haben verschiedene Phasen und je älter wir werden, desto mehr Phasen gibt es oder Zeiten im Leben. Und ich finde, das ist mit Rückblick etwas ganz Wichtiges. Ich meine, wenn du 5 Jahre alt bist, dann hast du nur eine Phase gehabt. Das ist ja, vielleicht hast du 2 Phasen gehabt. Die Zeit jetzt vor meine Geschwister gekommen sind und die Zeit danach. Aber je älter man wird oder so, desto mehr werden einfach die Phasen. Ich finde, dass die Bibel uns etwas ganz Wunderbares sagt. Und vielleicht hast du bei diesen Phasen ja schöne Erinnerungen. Vielleicht sind sie Phasen, wo du Frustration gehabt hast oder eine Zeit, wo du Reue hast, wo du etwas getan hast und du bereust das bis heute noch vielleicht. Oder vielleicht hast du eine Phase oder eine Zeit gehabt, wo es mit viel Schmerzen verbunden war. Oder vielleicht eine Zeit, wo du viel Stolz hattest. Vielleicht hattest du was abgeschlossen, ein Studium oder irgendwas, und du sagst, ja, was für eine wunderbare Zeit oder ein wunderbarer Moment war das. Und Gott ist diese Phasen oder diese Zeiten im Leben nicht unbewusst. Ich glaube, dass er sogar diese Phasen in unser Leben dann einführt. Dass er einen Sinn und einen Zweck dabei hat. Und ich möchte uns, wenn du gerade durch eine schwierige Phase gehst, dann möchte ich dir heute jetzt eine Hoffnung geben. Und wir wollen jetzt in die Bibel schauen. Und das geht, ich möchte jetzt, dass wir aufschlagen in Prediger Kapitel 3, Vers 1. Prediger Kapitel 3, ab Vers 1. Der Autor jetzt von diesem ganzen Buch, der ist einer, der gesehen hat, so der Salomo, er guckt auf das Leben und er sagt, meistens ziemlich pessimistisch, so alles ist leer oder alles ist ohne bleibende Wert oder sagt, so alles führt einfach zu Enttäuschung. Und dann immer wieder kommt einfach dieser Strahl durch, jetzt irgendwie ein Lichtstrahl, und er sagt, das ist doch nicht dann alles umsonst. Und es gibt Momente, wo wir einfach das überlegen sollen, weil ich denke, dadurch kommen wir viel besser im Leben klar. Alles hat seine Zeit. Alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Geboren werden hat seine Zeit. Ja, wie auch das Sterben. Pflanzen hat seine Zeit, wie auch das Ausreißen des Gepflanzten. Töten hat seine Zeit, wie auch das Heilen. Niederreißen hat seine Zeit, wie auch das Aufbauen. Weinen hat seine Zeit, wie auch das Lachen. Klagen hat seine Zeit, wie auch das Tanzen. Steine zerstreuen hat seine Zeit, wie auch das Sammeln von Steinen. Umarmen hat seine Zeit, wie auch das Loslassen. Suchen hat seine Zeit, wie auch das Verlieren. Behalten hat seine Zeit, wie auch das Wegwerfen. Zerreißen hat seine Zeit, wie auch das Flicken. Schweigen hat seine Zeit, wie auch das Reden. Weise Menschen wissen das. Es gibt Momente, wo wir einfach schweigen, wo wir nichts sagen sollen. Und dann gibt es auch Momente, wo wir wirklich dann reden sollen. Manchmal hilft das Reden gar nichts, aber nur einfach eine Umarmung. Das ist das, was dem Leben helfen kann oder dem anderen helfen kann. Lieben hat seine Zeit, wie auch das Hassen. Krieg hat seine Zeit, wie auch der Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe mir die Arbeit angesehen, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich damit plagen. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Mir ist auch klar geworden, dass alles, was Gott tut, endgültig ist. Nichts kann hinzugefügt und nichts kann weggenommen werden. Gott handelt so, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Und vielleicht dann aus einer anderen Übersetzung, Vers 11 und 12 nochmal. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ohne dass der Mensch das Werk, welches Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende zu erfassen vermag. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als völlig zu sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Punkt 1 heute ist, so erkenne, dass es verschiedene Zeiten im Leben gibt. Erkenne, dass es verschiedene Zeiten im Leben gibt. In anderen Bibelübersetzungen steht ja alles unter der Sonne. In dieser Übersetzung hier steht ja, alles auf dieser Welt hat seine gesetzte Frist. Und das ist gültig für uns, es ist gültig nicht nur für uns, aber auch jetzt für alle anderen Menschen, die auf dieser Erde leben. Und hier wird sagen, so dass so eine ganze Menge verschiedene Gegensätze, könnte man sagen, so das Leben und das Sterben, so das Wegschmeißen und das Behalten. Und wir sind in einem Kreislauf in unserem Leben, wo wir immer wieder zu diesen Momenten kommen, wo es einfach so sozusagen der Kreis dreht sich und wir kommen zurück zu dem Punkt. Ja, man sammelt und dann schmeißt man weg. So, ich habe immer jetzt 2 Tage in meinem Urlaub reserviert, so für Keller ausräumen. Ja, weil ich hasse das, wenn mein Keller dann einfach komplett so unaufgeräumt ist und über ein ganzes Jahr oder so, es sieht nicht alles aus wie vor einem Jahr. Das muss man wegschmeißen und dann kauft man einiges und kauft man einige Möbel und dann 10 oder 10 Jahre später sagt man, okay, möchte ich nicht mehr oder so, ich werde das einfach weggeben und ich kaufe was Neues. So das Sammeln und das Weggeben, einfach diese Gegensätze, die immer wieder im Leben da zu finden sind. Und in dieser Absatz hier, oder dieser Bibelstelle hier, es gibt dann wirklich dann tief einschneidende Grunderfahrungen des Menschen, die hier dann aufgelistet sind. Das sind nicht nur irgendwelche, das sind ja wirklich so Dinge, die dann tief gehen. Wegwerfende Steine. So ist, heißt, so wenn man zurück hat, worauf könnte man das sich hinweisen? Wegwerfende Steine war einfach notwendig zu pflügen, einfach so einen Acker dann vorzubereiten. Oder sammelnde Steine, einfach so eine Mauer dann aufzubauen. So, wo man vielleicht jetzt einen Weinberg pflanzen möchte. So wegschmeißen und dann wieder sammeln. Und wenn man hier vom Hass liest, dann muss man natürlich nicht denken, das ist etwas, was hier dann ermutigt wird, dass wir hassen sollen oder dass wir Krieg anfangen sollen, sondern das sind einfach Dinge, die im Leben, die man erlebt, vielleicht ist einfach ein Opfer jetzt von dem, was dann gerade passiert. Aber wir können natürlich auch Dinge in unserem Leben dann hassen, wenn sie nicht von Gott sind, Sünde zum Beispiel oder Gotteslästerung und so weiter. Krieg in eine gefallene Welt, wir können einfach um uns herum gucken oder so, ist einfach da. Und für jeden gibt es verschiedene Zeiten im Leben, die wir nicht aufhalten können. Denk einfach drüber nach. Es gibt Jahreszeiten. Wer kann jetzt nach dem Sommer dann wieder den Frühling dann einführen? Ich meine, nach dem Sommer kommt einfach Herbst und da kommt Winter, dann kommt Frühling und dann kommt wieder der Sommer. Du kannst es einfach nicht in eine irgendwelche andere Reihenfolge so umdrehen. Es sind Dinge, die in unserem Leben stattfinden. Geburt und Sterben. Ich meine, ich kenne niemanden, der heute lebt, der über 150 Jahre alt ist. Ja, vielleicht, ich kenne niemanden, aber vielleicht in Dresden gibt es bestimmt, habe ich gehört, einige, die über 100 Jahre alt sind, aber es sind ganz wenige. Das heißt, ja, wenn es uns gut geht mit den modernen Medizin und so weiter, dann vielleicht lebst du, bis du 100 Jahre alt bist. Aber darüber hinaus? Glaube ich nicht, ja. Jeder von uns ist auf die Welt gekommen und irgendwann werden wir auch sterben. So, meine Frage ist natürlich, so da einfach denn dazwischen, so was machst du mit deinem 60, 70, 80 oder 100 Jahre auf dieser Erde? Ich hoffe, dass du es ganz gut überlegt hast, weil wir wollen ja für Gott leben und ihm dann eine Ehre machen. Sonnenuntergang. Ich meine, ab und zu hier an der Elbe oder wo sonst wo hier in der Stadt, du hast einen wunderschönen Sonnenuntergang und du möchtest einfach dort sitzen und einfach irgendwie auf Pause drücken und sagen, das soll nicht verschwinden. Aber nach einer Stunde oder so ist das Nacht. Und dieser Sonnenuntergang ist einfach weg. Aber am nächsten Tag kommt wieder was. Nämlich einen wunderschönen Sonnenaufgang. Ja, man sollte dann ab und zu dann ganz früh aufstehen und einfach das erleben, wie wunderschön das ist. Gott hat einfach diese Zyklen in unser Leben eingebaut, dass wir sie genießen können. Aber die sind einfach Dinge, die in unserem Leben stattfinden. Die Gefahr besteht darin, dass wir versuchen wollen, so die Dinge zu kontrollieren, oder wir lehnen ab, was Gott gerade in unserem Leben tut, oder es bringt uns einfach in großes Verzweifeln. Oder auch noch schwerer ist, wenn du sagst, ich bin nicht bereit, um die neue Phase dann anzunehmen. Ich lebe lieber in der Vergangenheit. Und wie viele Menschen leben nicht in der Vergangenheit? Von ihrem Reden, von dem, was sie erzählen, es geht einfach immer um die Vergangenheit. Ich meine, wir können jetzt viel mitnehmen, was wir gelernt haben, aber dort leben ist natürlich ein Problem. Ja, wir leben heute in einem vereinten Deutschland. Ja, wir leben heute und wir schauen nach vorne. Wir können nicht in der Vergangenheit leben. Was hast du in deinem Leben, wo du sagst, ich bin da irgendwie dann stehen geblieben und Gott sagt einfach, er hat jetzt eine neue Lebensphase, eine neue Zeit eingeführt und du bist einfach immer noch dort, wo du irgendwann warst. Ich kann nicht mehr in Südafrika leben. Wisst ihr was? Ich werde nie wieder in meinem Leben in Südafrika leben. Das ist abgeschlossen. Damit, obwohl ich dann Afrika in meinem Herzen, in meinem Blut habe, und das alles, was ich von Afrika genossen habe, und jetzt keine andere, für ich dann sehr dankbar bin, ich lebe jetzt hier. Und ich sehe einfach jetzt keine andere Zukunft für mich als nur hier. Ich kann ja nicht dort leben. Ich kann dort Urlaub machen. Ich kann dort vielleicht das alles genießen, was ich dann einmal jetzt genossen habe, aber ich lebe hier. Die Phase ist abgeschlossen. Wie sieht's aus bei dir? Hast du das wirklich abgeschlossen? Auch jetzt über Phasen, wo du ganz traurig bist, muss man einfach zu einem Punkt kommen, wo man das abschließen kann. Ja, weil das ist einfach der große Raum, worauf Gott dich ja hinführen möchte. Jede Zeit kommt mit seinen eigenen Herausforderungen und Gelegenheiten. Und Weisheit ist es für uns, dass wir die Zeiten erkennen. So Kairos in Römer 13 ist einfach Weisheit, die Zeiten zu erkennen. Die Zeit erkennen heißt Kairos. Hast du die Zeit erkannt in deinem Leben? Diese Zeit, wo du jetzt hier lebst. Und wenn du einfach ja den Moment muss man einfach nehmen. So, ich könnte jetzt sagen, ich traue mir die Zeit nach jetzt, wo ich alle Kinder zu Hause gehabt habe. Ja, 3 schöne, brave, sehr gehorsame Kinder. Ja, ich könnte diese Zeit vor 8 trauen. Ja, aber dann lebe ich in der Vergangenheit. Diese Zeit ist einfach vorbei. Wisst ihr, was ich jetzt tue? Ich versuche heute der beste Schwiegervater überhaupt zu sein für meine Schwiegersöhne und meine Schwiegertochter. Und der beste Großvater zu sein für meine Enkelkinder. Das ist doch jetzt eine wunderbare Aufgabe. Warum soll ich das nachtrauen, was war, wenn Gott mich einfach jetzt auf etwas Neues denn hineingebracht hat? Ich muss sagen, war wunderschön. Und es war auch wunderschön. Und jetzt ist das auch wunderschön. Ja, jetzt ist eine neue Zeit da. Das Leben lässt sich nicht nur aus dem Blickwinkel der schönsten Dinge verstehen. Das habe ich dann auch gesagt. So in einem Jahr ist das Sterben meines Vaters, so 25. Hochzeit und Lauren und Rico heiraten. Alles in einem Jahr. Das war ein Wechselbad der Gefühle. Ja, innerhalb eines Jahres. Aber Gott hilft uns, er ist mit uns. Er gibt uns die Kraft für diese Dinge. Die Umstände ändern sich ständig in unserer Welt. Und es geht leider nicht nur alles auf das Utopische hin. Ja, es gibt auch dann andere Phasen. Es gibt auch jetzt, was hier dann aufgelistet ist. Der Salomo hat das richtig erkannt. Es gibt nicht nur die schönen Dinge, aber es gibt auch die anderen Dinge. Aber ich möchte euch heute die Hoffnung jetzt geben. Und hier kommt das. Hier kommt eigentlich auch der Punkt dabei, dass Gott immer am Wirken ist in unser Leben und er immer einen guten Plan hat und er immer uns eine Hoffnung geben möchte und er ist immer da für uns. Römer 8. Ich möchte euch eine Stelle lesen aus Römer 8. Und wenn du jetzt heute da bist und wenn du ungläubig bist heute und du bist einfach hier dann zu schnüppeln, zu gucken jetzt, was machen die Christen, was tun sie so? Ich möchte dir sagen, ja, vielleicht glaubst du einfach an Schicksal. Es kommt einfach, wie es kommt. Ich meine, lese einfach die ganz depressive so Geschichte, Faust und so weiter. So einfach so, überhaupt jetzt keine Hoffnung. Wenn du ohne Gott lebst, dann wirst du diese Hoffnung nie haben. Aber ich möchte euch heute jetzt eine Hoffnung geben, wie du das alles interpretieren kannst, was los ist in deinem Leben. Der Glaube macht nämlich alles anders. Der Glaube gibt uns einen Sinn für das Leben. Römer 8, 28. Paulus schreibt in Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, wirken alle Dinge zum Guten mit. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denen, die er vorerkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir lesen diese Bibelvers sehr oft, oder wir kennen das vielleicht, wenn du ein bisschen eine Weile jetzt Christ bist, denen, die Gott lieben, für sie wirken alle Dinge zum Guten in ihrem Leben. Meine, du kannst vielleicht sagen jetzt, stimmt das überhaupt? Kann das wirklich stimmen? Wirken diese Dinge alle zum Guten in deinem Leben? Und dann kommt es hier in diesem nächsten Vers, und es steht da, den, die er vorher kannte, die hätte er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das heißt ja, diese Dinge sind alle gut für uns, wenn wir vor Augen haben, dass Gott einfach sich interessiert, viel mehr für unser Charakter, für unser Herz, als was er für unser bequemes Leben interessiert. Es kommen einfach die Phase in unser Leben, aber in das alles sucht Gott jetzt in unserem Inneren hier einfach ein Wachstum. Das ist, worum es geht. Ich weiß, dass ich viel weiser bin durch die Erfahrungen, die Zeiten und die Phasen in meinem Leben, als was ich vorher gewesen bin. Gott hat in meinem Inneren gewirkt. Klasse. Gemeindeprojekte. Ich habe dann ab und zu gedacht, ja, wir haken die ab und sagen ja, in dem eigenen Herzen. Ich sage euch, für das Reich Gottes ist das eine. Aber was Gott in dieser Phase in dem eigenen Herzen tut, ist viel wichtiger. Viel, viel wichtiger. Er arbeitet in unseren Inneren durch die Herausforderung, auch jetzt durch das Negative, was kommt. Ich meine, in den Monaten jetzt, wo mein Vater gestorben war, da ist dann so viel passiert, so viele schöne Erinnerungen habe ich jetzt aus dieser Zeit, als er dann das erste Mal dann so Krebs diagnostiziert war, war ich dann jetzt 2 Wochen später dann in Südafrika und habe ein bisschen Zeit mit ihm verbracht, September 2006. Und einige Sätze, die er mir dann da gesagt hat, und er ist dann hat Gott voll gedient, ist ein Christ gewesen, war auch Pastor in einer Gemeinde in Südafrika. Und einige Dinge, die er mir gesagt hat, die waren so wichtig. Sie sind einfach dann in meinem Herzen geblieben. Aus einer negativen Situation kann Gott ja viel, viel Gutes dann hervorbringen. Wir müssen aber einfach an ihm glauben und wissen ja, er kann uns Hoffnung in diese Situation bringen. Und für mich ist der Josef so das Beispiel schlechthin. Und ich habe nicht die Zeit, so die ganze Geschichte von Josef dann euch dann so aus der Bibel zu lesen. Ihr müsst euch mir einfach in der Zelle verzeihen. Ich will es einfach kurz zusammenfassen. So, der Josef hat im Alter von 17 einen Traum gehabt. Und er hat gesehen, wie dieser Traum, und das hat bedeutet, dass seine Brüder und sein Vater irgendwann jetzt vor ihm dann niederbeugen werden. Das hat er einfach jetzt aus seiner Unweisheit hat er weitergegeben. Seine Brüder haben das nicht mit Freude und so weiter aufgenommen. Ganz im Gegenteil, sie haben ihn danach gehasst. Und auch weil er ein Lieblingskind seines Vaters war, da kam er irgendwann zu den Brüdern, als sie dann auf dem Feld waren. Sie haben ihn dann genommen, sie haben ihn in ein großes Loch, in Zisternen haben sie ihm reingetan und wollten, dass er stirbt. Aber zu dem Zeitpunkt, da kamen jetzt einige Händler vorbei, sie waren auf ihrem Weg jetzt nach Ägypten. Und sie haben dann gedacht, ach, guten Moment, wir verkaufen den Josef als Sklave. Haben ihn rausgenommen, haben ihm den Händler jetzt verkauft. Und Josef ist jetzt auf seinem Weg nach Ägypten. Irgendwann ist er in Ägypten angekommen. Was erlebt er dort? Er ist auf dem so Potiphar, so ein ganz starker, einflussreicher Mann in Ägypten zu der Zeit, hat den Josef gesehen und hat ihn als Sklave gekauft. Jetzt ist er in dem Haus jetzt von dem Potiphar. Und zu diesem Zeitpunkt sagt die Bibel, so, er hat alles, was er getan hat, war richtig. So hat er viel Gunst gehabt. Sein Chef, der Potiphar, hat ihm einfach dann alles in seine Hand gegeben. Dann hat aber die Frau jetzt von dem Potiphar ihn gesehen und ist in ihn verliebt gewesen und wollte, dass er mit ihr schläft. Und er hat das abgelehnt, ist weggerannt. Aber die Frau hat ihm dann falsch angeklagt. Er landet im Gefängnis. Im Gefängnis wo? Königsgefängnis. Und dann jetzt kam der König zu ihm oder kamen ja einfach die Boten und haben gesagt, gibt es irgendjemand, der den Traum jetzt vom im Gefängnis hat den Traum gedeutet und dann später hat der König gesagt, gibt es irgendjemand im Land, der Träume jetzt deuten kann? Und sie haben einfach an dem Josef gedacht, haben sie ihn rausgeholt, er hat den Traum gedeutet und ist aufgestiegen zum zweitstärksten Stelle im ganzen Land. Okay, jetzt einfach eine kurze Pause ducken. Als der Josef verkauft wurde von seinen Brüdern, war das ein schönes Erlebnis für ihn oder ein schlechtes? Schlechtes, ja, es ist keine Trickfrage, ja. Okay, eine schlechte Erfahrung hat er gemacht. Aber jetzt ist er, und wo ist aber Gottes Ziel für sein Leben? Gottes Ziel für sein Leben ist, so, neben dem König Ägyptens. Jetzt ist er unterwegs. Er kann das deuten als etwas Schlimmes, als etwas Negatives, aber eigentlich bewegt er sich näher an das Ziel Gottes für sein Leben. Dann wird er wiederverkauft. Schlecht oder gute Erfahrung, schlechte Erfahrung. Hätte sagen können, zum zweiten Mal verraten hier. Jetzt ist er Sklave. Setzt sich aber nicht hin und sagt, oh, weh ist mir oder so. Er steht auf, jetzt eine positive Haltung. Wird dann jetzt gesehen und ist aber jetzt bei Potiphar und er hat dieses Verhältnis mit dem König. So, dann geht er ins Gefängnis. Jetzt aber noch näher. Jetzt landet er im Gefängnis. Ganz schlimm. Schlecht. Verleumdet, landet im Gefängnis. Und was erlebt er im Gefängnis? Er sitzt 2 Jahre dort und niemand hört auf ihn, bis er einfach diesen Traum jetzt deuten konnte. Aber er war im Gefängnis beim König. Sie holen ihn raus und jetzt ist er am Ende seiner Reise von seiner Familie zu dem Ort jetzt, wo Gott ihn haben wollte. Durch sehr viel Schlechtes. Aber Gott hat immer gewirkt. Ja, souveräne Hand Gottes. Mose 50. Gottes. Und deswegen hat er dann gesagt, und hier kommt das 1. Mose 50, eine Lieblingsbibelstelle von mir. Da sagt der Josef seinen Brüdern, als sie dann zu ihm gekommen sind, und diese Geschichte möchte ich nicht dann erweitern, aber sie stehen vor ihm. Und sie haben viel Angst, weil sie denken, der Josef ist dann sehr, sehr böse und ärgert sich. Der Josef sagt aber ganz anders, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ja, so wie können wir sagen, Herr, wir wollen nur das Bequeme, es muss immer schön sein. Ich sage, Gott kann die Zeiten schön machen, wenn wir in diese Zeit ihn erkennen. Und besonders, wenn wir im Rückblick auf die Zeiten schauen, sagen wir, Herr, es ist schön, was du in meinem Inneren getan hast. Und darüber freue ich mich. Und ich danke dir dafür. Die Weisheit des Herrn hat Paulus gehabt. Philipperbrief. Ich kann niedrig sein und ich kann auch hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Paulus hat gesagt, ich kann das alles verkraften jetzt, weil ich Gott habe. Ein jegliches hat seine Zeit. Liebe, zu Punkt Nummer 2 heute. So, versuche jede Phase in deines Lebens aus einer Ewigkeitsperspektive zu verstehen. Aus der Ewigkeitsperspektive nicht nur verstehen, dass es Phasen gibt, nicht nur verstehen, dass es so Zyklen gibt, sondern die Ewigkeitsperspektive ist das, was uns einfach Licht bringt auf das, was vielleicht negativ ist bei uns. Der Mensch kämpft und wir kämpfen einfach, weil wir wissen in unseren Herzen, wie die Bibel, wie ich vorher gelesen habe, Gott hat die Ewigkeit in unseren Herzen gegeben. Wir kämpfen mit den Dingen, die irdisch sind. Wir kämpfen mit Zeit und wir haben jetzt beide Füße auf der Erde. Aber wenn wir um uns herum schauen, wenn wir schauen jetzt, was es in der Natur gibt, wenn wir den Himmel anschauen, dann wissen wir, es muss aber mir geben. Dann wissen wir, dass es etwas gibt, was wir nicht genau jetzt erklären können. Dass es etwas gibt, wonach wir uns sehnen, irgendwie eine Erklärung für das, was wir sehen zu haben. Und deswegen wissen wir, obwohl wir irdisch sind, wir können uns dann antasten und fühlen und sehen, da wissen wir, es muss aber mir geben. So, was ist es, was dieser mir ist? Und wir haben diesen Kampf zwischen heute, was heute ist, und das, was für immer ist. Wie kann ich das vereinbaren? Gott hat die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gegeben, habe ich am Anfang gelesen. Niemals werden wir dann zufrieden sein mit nur irdische Dinge, irdische Beschäftigungen. So hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Wir haben jetzt einen geistlichen Durst von ihm. Wir haben jetzt einen ewigen Wert. Und Gott ist der Einzige, der uns an dieser Stelle zufriedenstellen kann. Wir können ja überall hinschauen, aber Gott ist es, weil er diese Ewigkeit in unseren Herzen gelegt, so dass wir dazu kommen, dass wir ihn suchen, ihm anbeten, ihm finden und diese Durst in unser Herzen so zufriedenstellen. Wir sehen, dass wir vergänglich sind. Wir sehen, dass wir, aber er ist der Schöpfer. Wir haben, im Gegenteil zu alle anderen in der Schöpfung, wir haben eine Perspektive. Und diese Perspektive, die wir haben, hilft uns, dass wir über unsere Grenzen hinaus schauen können. Und was das praktisch bedeutet ist, egal in welchem Zustand oder Umstände du bist zurzeit, du kannst immer einfach aus einer anderen Perspektive schauen. Ich meine, wenn du fliegst, dann schaust du aus dem Fenster und du denkst, ja, so Dresden ist wirklich klein. Ja? Wenn du aber hier stehst, dann denkst du, Dresden ist riesig groß. Ja, es ist einfach, es hängt von der Perspektive ab. Wenn du aus Gottes Perspektive die Dinge siehst, ja, dann vor einigen Wochen jetzt sind wir in einem Flugzeug oder bin ich jetzt auf dem Weg zurück aus den USA. Da bin ich über Brüssel geflogen und es war ein wunderschöner Tag und man hat die Stadt jetzt ganz vom oben hat man jetzt das Ganze gesehen. Fast die Straßen konnte man jetzt auch aus dieser Höhe sehen. Und man hat gedacht, Mensch, aber da leben jetzt Millionen von Menschen in dieser Stadt. So klein sind sie im Vergleich zu Gott. Und so klein ist auch unser Leben im Vergleich zu ihm. Aber wenn wir dann aus der Ewigkeitsperspektive, wenn wir sehen jetzt, dass unser Leben wirklich dann so diese Bruchteile einer Sekunde sind, da sind sie wirklich. Die ganze Ewigkeit kannst du einfach so machen und dein Leben ist schon vorbei. Ja. In dieser ganzen Ewigkeit, so lange sind 70, 80 oder 100 Jahre. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Perspektive haben. Deswegen hat der Salomo gesagt, ja, wenn ich dann in die Herzen ja so die Ewigkeit gebe oder so, wenn Gott das gibt, dann ist es möglich, das zu verstehen. Wir können unseren Alltag überwinden. Wir können einfach einen ganz anderen Blick auf die Erde bekommen. Erweitert dein Blick, lebe mit der Erwartung, dass er wiederkommt. Heute haben wir ein paar wunderbare Lieder gesungen. Wir können jetzt leben und wissen, er kommt wieder und wir können uns darüber freuen. Es geht darum, jetzt mein Chef im Himmel zu gefallen, mit dem ich die Ewigkeit verbringen werde. Okay, und das letzte Punkt heute, das ist Punkt Nummer 3. Finde Freude in der Phase, wo du dich gerade befindest. Nicht nur erkenne die Phasen, nicht nur sehe einfach dein Leben aus einer Ewigkeitsperspektive, aber finde auch Freude in dieser Phase. Auch wenn es ein schwieriger Moment in deinem Leben ist, eine schwierige Zeit, finde einfach in Gott an dieser Stelle Freude. Gott möchte, dass wir, ich habe es am Anfang gelesen, Gott möchte, dass wir Freude haben und dass wir das genießen können jetzt, was er uns in die Hand gibt. Da merkte ich, Vers 12, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben oder etwas Gutes tun. Finde einfach so eine etwas, was du tun kannst, was gut ist, wo du einfach dein Leben investieren kannst. Und dann hier steht zum Schluss, denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Freude an dem, was wir tun. Hast du wirklich Freude an dem, was du tust? Vielleicht hast du jetzt einen Job, wo du sagst, will ich nicht. Ja, will eigentlich wechseln. Es macht mir keinen Spaß. Ich will einfach was anderes machen. Aber ich will dir sagen, ja, wenn der Herr kann dir Freude geben. Ich möchte euch eine Bibelstelle, zwei Bibelverse lesen aus Kolosser Kapitel 3, 22. Da steht, ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herrn in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Kolosser 3, 22. Ja, vielleicht bist du eine Mutti zu Hause mit Kindern. Ist dein Studium abgeschlossen, jetzt sitzt du zu Hause mit deinen Kindern. Ja, und du sagst ja, wie kann das gehen? Vielleicht bist du dann frustriert. Ich möchte dir sagen, ja, finde in dieser Rolle jetzt Gott in der Sache. Finde einfach die Möglichkeit, du sagen kannst, ich tue, was ich tue jetzt zum Herrn oder für den Herrn. Ich tue es einfach mit seiner Hilfe. Oder musst jetzt mit 2 oder 3 unmöglichen Kollegen arbeiten, jeden Tag. Die verraten dich, die sind einfach gegen dich und so weiter. Sagst du, ich werde einfach an dieser Stelle mit deiner Hilfe her und für dich her meine Arbeit erledigen. Mit einer guten Haltung, mit einer richtigen Haltung, weil es geht nicht um sie, es geht einfach um dich, Herr. Und wenn du Freude finden kannst in der Phase, wo du gerade bist, ja, dann ist es ein Segen für dein Leben. Vielleicht hast du Spannungen in familiärer Beziehung. Ja, dann sag einfach jetzt, was ist Gott, sagt Gott dazu, ich sage dir, was er sagt, was er immer sagt, tu es einfach für mich. Hab einfach ja ein Bild jetzt vor dir von dem, was ich bin, von alles, was ich in deinem Leben getan habe. Und dann tust du einfach das Richtige für mich. Nicht, weil sie das verdient haben vielleicht, aber nur jetzt, weil du ein Kind Gottes bist. Du tust es für mich und du findest einfach Freude in dieser Phase, in dem du gerade bist. Christus als Herr, ihn möchten wir nicht enttäuschen. Ich meine, ich habe auch Armeedienst in Südafrika gemacht. Das war, ja, davon, es war das eine oder andere war positiv, aber ich würde im Großen und Ganzen sagen, so eine negative Phase meines Lebens. Ja, besonders schlimm war es, als wir dann aus der Uni gekommen sind, weil wir mussten dann alle Weißen damals in der 80er Jahre, mussten dann zu Armeedienst gehen. Und wir haben das dann gewählt, Studium abschließen und dann hier in die Armee gehen. Da haben wir dann, uns sind begegnet einige Korporale, hier mit zwei so Streifen hier, so, ja, stimmt das? Ja, und sie waren ja, ich weiß nicht, was das heißt, aber zwei kleine Balken. Und sie waren ja vielleicht 18, 19 Jahre alt und haben dann die Möglichkeit gesehen, uns wirklich dann niederzumachen. Und das haben sie bei jeder Gelegenheit getan. Wir mussten dann ja Liegestütze ohne Ende. An einem Tag, keine Ahnung, wie viel ich das gemacht habe. Und wenn wir etwas Falsches gemacht haben, oh ja, ihr wollt ja nicht mitspielen, okay, dann geht's dann ja so über das so Gelände wieder und zurück. Und alles Mögliche haben wir tun müssen. Ja, Inspektion früh am Tag oder so, da würden sie einfach reinkommen, alles dann schmutzig machen, dann lachen und dann rausgehen. Dann mussten wir alles wieder in Ordnung bringen, alles aufräumen. Ihr kennt das ja, wie, das sind einfach Spiele, die aus der Armee, so jede Armee kennt das. Das haben wir mitmachen müssen. 3 Monate lang und dann ja, dein Offizierkurs jetzt noch 6 Monate länger danach. Das war wirklich dann ätzend, ja. Seid ihr überhaupt jetzt keinen Spaß gemacht? Und was mir dann gerade so geholfen habe, war zu sagen, ja, Herr, ich weiß, dass ich das ja muss. Ich lebe in diesem Land, ich bin ein Bürger in diesem Land, ich muss es durch oder so. Ich glaube, dass du möchtest, dass ich hier bin. Ja, ich schaue einfach auf dich und ich tue einfach mein Bestes mit Freude, weil ich dein Kind bin. Und so habe ich das ausgehalten. Und zum Schluss, als ich aus diesem Camp rausgekommen bin, aus dieser Armeezeit rausgekommen bin, habe ich dann sogar von der Chef in unsere ganze Abteilung dort, habe ich eine Urkunde bekommen für mein gutes Verhalten in der Armee. Könnt ihr, für alles, was ich bewegt habe in der Armee, ja. Ich war selber komplett überrascht, ja. Aber wahrscheinlich war ich der Beste von den Schlechten, ja. Aber immer so die Freude finden, weil ich diene Gott. Und er ist meine Hilfe. Jetzt ein paar praktische Dinge aufzuschreiben und dann haben wir das. Und dann sind wir am Ende hier. Zusammengefasst, wie reagiere ich, wenn ich dann mein Leben nicht leer leben möchte, wenn ich nicht ohne bleibende Wert bleiben möchte, wenn ich nicht dann immer wieder enttäuscht werden möchte, wie lebe ich? Ein paar Punkte. Nummer 1, akzeptiere die unterschiedlichen Zeiten im Leben. Okay, es ist einfach eine Zusammenfassung von dem, was ich dann schon gesagt habe. Du kannst sie nicht auswählen, sie kommen einfach auf uns alle. Nummer 2, glaube an Gott und er wird dir in jede Zeit das Schöne oder Gute zeigen. Glaube an Gott. Finde einfach, auch in der schlechten Phase, finde einfach was Positives. Auch wenn du nur sagst, er arbeitet an meinem Herzen. Er arbeitet an meinem Herzen. Das ist schon etwas Positives für die Zukunft. Danke, Herr, dafür. Und ich denke, da kann man genießen, die Reise im Leben ja genießen. Und ich denke, es ist nichts trauriger als ein Christ, der sein ganzes Leben lebt und nie die Freude hat, weil er immer erwartet, dass alles bequem ist, alles gut ist, alles immer mit Freude ist. Es gibt auch die anderen Seiten. Glaube an Gott, er wird dir helfen, das Schöne und Gute zu finden. Nummer 3, gib dein Bestes, einen Unterschied in deine Generation zu machen. Ja, gib dein Bestes, ja, mach einfach den Unterschied. Ja, finde einfach eine Arbeit, wo du Freude hast und wo das, was du tust, wirklich dann Früchte trägt. 4. Bitte Gott, dir Freude zu schenken über die Früchte deiner Arbeit. Ja, wir können einfach immer wieder die Früchte finden. Und Nummer 5, das ist der letzte. Danke Gott jeden Tag, dass er den Überblick behält. Auch wenn bei dir gerade alles chaotisch zugeht. Er behält den Überblick. Er ist nicht durcheinander, er ist nicht chaotisch. Er hat einfach den Kreislauf der Phasen in seiner Hand. Er wird sie einfach dann jetzt festhalten. Du bist in seiner Hand und das heißt für dich, das heißt für mich, alles wirkt in meinem Leben ja zum Guten, weil er das in der Hand hat. Ich kann mich einfach auf ihn ausruhen. Ich kann für mich einfach jetzt bei ihm dann Freude haben. Ich kann sagen, Herr, ich danke dir dafür. Was wäre deine Gemeinde, wenn wir, oder denk einfach drüber nach, was wäre Gemeinde, wenn wir in jeder Phase in unserem Leben, wenn wir voller Glauben sind, wenn wir voller Freude sein können, wenn wir voller Einsatz sind, wenn wir einfach jeden Moment genießen können, in schlechten und guten Zeiten. Er kann uns die Hilfe, er kann uns die Kraft geben, die Hoffnung geben. Lass uns dann aufstehen. heute wollen wir jetzt beten. Ich möchte einfach Gelegenheit geben, wenn du hier bist und du sagst, ich kenne Gott nicht. Ich bin einfach hier reingekommen heute. Ich weiß nicht, warum ich da bin. Ich wollte, wir gucken jetzt, was die Christen tun. Und ich bin einer, der einfach glaubt, dass es bis jetzt geglaubt habe, es ist einfach Schicksal. Man muss einfach dann jetzt annehmen, was kommt. Ich möchte dir eine Hoffnung geben, habe ich schon gesagt. Aber der ist in der Lage, Sinn zu machen aus dem, was du für Chaos in deinem Leben siehst. Er ist in der Lage, dir Sinn zu machen von den Dingen, wo es schwer für dich ist. Und wenn du heute da bist und du möchtest heute im Herzen dann einfach ihm die Gelegenheit geben, in dein Leben zu kommen. Ich möchte jetzt die Möglichkeit geben, dass du betest und dass du ihm einladen kannst. Lade ihm einfach ein, in dein Leben zu kommen. Ich bete jetzt vor und du betest ja nach mir und bring einfach dein Leben zu ihm. Glaube heute an ihm. Glaube ist das, was der Unterschied ausmacht. Glaube an Jesus Christus. So, er ist in der Lage, um dir einen Sinn zu geben für das, was du jetzt gerade erlebst. Wenn du es jetzt beten möchtest, bete nach mir. Ich werde vorbeten. Jesus Christus, ich komme zu dir heute. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke, dass du meine Schuld wegnimmst. Ich kehre um und gehe einen neuen Weg mit dir. Ich bitte dich, in mein Herz zu kommen, in mein Leben zu kommen. Ich möchte, Herr, dass du die Autorität hast. Ich möchte, Herr, dass du einfach Ordnung, wo es lang geht, und dass du mir hilfst, Ordnung in meinem Leben zu finden. Ich danke dir, Herr. Und jetzt möchte ich beten jetzt für alle anderen, für uns. Ich bete einfach für uns alle zusammen jetzt, weil ich glaube, jede von uns ist irgendwelche Phase, wo wir seine Perspektive brauchen, wo wir ein bisschen ja Abstand brauchen jetzt von dem, was gerade läuft. Und wo wir Freude finden müssen. Herr, wir kommen zu dir als ganze Gruppe hier heute. Danke, Herr, dass du eine Zeit hast für alles. Und Herr, vielleicht für einige hier, sie befinden sich gerade in schweren Zeiten. Und Herr, ich bete für sie in Jesu Namen. Herr, dass sie in der Lage sind, um aus deiner Perspektive ihre Leben dann anzuschauen. Ich bete, Herr, dass du Freude gibst. Heute jetzt, wo sie bisher überhaupt keine Freude gehabt haben. Herr, dass sie auf dich schauen können und Herr, dass sie von dir Kraft bekommen. Herr, wir danken dir für deine Hilfe. Wir danken dir für deine Gegenwart in unser Leben. Wir danken dir, dass du unser Gott bist. Herr, dass du Ordnung bringst, Herr, wo wir keine Ordnung sehen. Dass du Hoffnung bringst, wo wir keine Hoffnung haben. Herr, wir preisen dich. Danke, dass du Ewigkeit in unseren Herzen gelegt hast. Herr, dass wir überhaupt jetzt einen Blick haben für das, was viel größer ist als wir. Danke für die Sicherheit, die wir als Christen in dir haben. Sollen wir leben oder sollen wir sterben? Wir sind in dir. Du bist ein Fels für uns. Eine Sicherheit für uns. Wir preisen dich, Herr. Wir loben dich, Herr. Wir danken dir für das, was du getan hast. Danke, Herr. Danke, Herr.
Zum Abschluss das Lied singen, was wir am Anfang gesungen haben. Bisher, du bist gut.